Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser 16. Innovation Night, oder besser wäre es eigentlich die erste in diesem Jahr. Da braucht man nicht so hoch zählen. Wir haben hier heute speziell zu begrüßen den Herrn Rastmann und die Frau Krauskopf, die den Vortrag halten werden. Das Thema heute Abend: Trend, the World 2015, from Big Data to Smart Data. Ich weiß nicht, ist das schon eine erste Message, dass wir in 10 Jahren nur noch Englisch reden, oder kann man das so interpretieren, oder ist das einfach heute Zug der Zeit? Es gibt hier viele internationale Firmen, die sowieso nur Englisch reden, und deshalb ist das ja auch kein Problem. Ja, ganz besonders möchte ich natürlich Sie begrüßen als Vortragende, denn wir haben heute, glaube ich, ich habe es mal genannt, ein visionäres, langzeit-topaktuelles Fundamentalthema, was eigentlich jeden Bürger interessieren müsste. Und man sieht es ja auch am Besuch. Das freut mich natürlich besonders, dass Sie heute Abend trotz Champions League, trotz schönem Wetter noch draußen, Frühlingswetter, so zahlreich gekommen sind. Das zeigt, dass Sie den Ernst der Lage erkannt haben, was da auf uns zukommt. Und wir hoffen, dass wir da heute einiges dazu lernen werden. Sebastian Rastmann ist Senior Innovation Advisor bei der Firma Trend One in Hamburg. Und Trend One, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere kennt, ist sicher eine der renommiertesten Zukunftsforschungsinstitutionen in Deutschland, die sehr breitbandig in die Zukunft schaut. Und was mir auch ganz wichtig ist, nach meinen Errorierungen, die sehr praxisorientiert auch in die Zukunft sieht. Nicht nur die Visionen entwickelt, sondern schon auch darauf achtet, dass da Dinge dann rauskommen, die letztlich irgendwann umsetzbar sind. Herr Rastmann ist, wie schon gesagt, Innovation Advisor für viele Agenturen und Firmen und hält dort Präsentationen im großen Stil, einmal mit kleinem Teilnehmerkreis ab 10 Personen bis hoch zu großen Sälen, die gefüllt sind mit über 2000 Zuhörern, ist also hier sehr erfahren. Und seit 2009 ist er Mitglied im Business Development Team der Firma Trend One und hat, glaube ich, in der Größenordnung 80 solche Veranstaltungen gemacht. Was vielleicht auch wichtig ist und was wir heute erleben werden: Trend One wird nicht nur einen ordinären Vortrag halten, sondern Sie sind auch sehr stolz darauf, dass Sie in der Präsentationstechnik schon innovatives Vorgehen, und da freuen wir uns ganz besonders. Vielleicht können wir auch da etwas lernen, um in Zukunft unsere Veranstaltungen auch schon etwas innovativer zu gestalten. Ja, Thema Big Data. Nach sozialen Netzen oder Clouds, das nächste Passwort in der ITK-Industrie, im Moment in vieler Munde, ganz aktuell. Dabei sind die Grundideen von Big Data eigentlich gar nicht so neu. Wenn man sich überlegt, eine Computertomographie oder ein MRT oder jetzt immer mehr auch die Genomsequenzierung ist eigentlich nichts anderes als eine Big Data Anwendung, oder die ganze Demografie ist eigentlich auch nichts anderes als sowas, oder Wetterprognose, geht alles in diese Richtung. Oder aus meiner Erfahrung, aus wo ich herkomme, von meiner beruflichen Zeit, ist das Thema Aufklärung, Führung, ist natürlich genau eine große Anwendung für Big Data. Und wenn Sie das etwas genauer betrachten, die Überlegenheit der westlichen Streitkräfte ist ja nicht entstanden durch mehr Panzer, mehr Raketen und so weiter, sondern weil man einfach mehr wusste, und das hat letztlich auch zur Beendigung des Kalten Krieges zumindest mal bis jetzt beigetragen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, was ist nun neu dazugekommen? Oder vielleicht vorher noch, all diese Anwendungen, die man bisher schon gemacht hat, haben eines gemeinsam, sie sind sündhaft teuer. Im militärischen Bereich, das nehmen Sie mir sicher ab, in diesem Bereich, das sind nicht nur Millionen, das sind Milliarden, die da reingeflossen sind, um diese Probleme zu lösen. Und in den anderen Technologien, CT, MRT, das ist auch ein Riesenaufwand, was man da treiben muss, um das zu machen. Und was ist jetzt also neu? Und da kann man sagen, die neueste Elektronik erlaubt einfach fast zum Nulltarif den Transport und die Speicherung, insbesondere auch von unendlich viel Datenmengen. Und das war bisher halt nicht möglich. Und das Zweite, die wesentlichen Informationen, die Grunddaten, die man für Big Data braucht, die liegen heute ja schon in großen Datenbanken eigentlich bereit. Man hat Kundendaten, dann, man hat soziale Netze, wo die Leute alles reinschreiben, was man über einen Menschen wissen muss. Es gibt die ganzen Communities, ich sage mal die Online-Banker, die das machen, die Kommunikationsnutzer. Eine Telekommunikationsfirma kann keine Abrechnung machen, wenn sie die ganzen Rufdatensätze nicht festhält. Riesendatenbestände, die irgendwo liegen. Oder vielleicht noch sensitiver, die Kunden, ich sage mal in Anführungszeichen Kunden von Ärzten und von Krankenkassen, liegen Riesendatenbestände irgendwo im Computer. Aber auch in dem Bereich, im öffentlichen Bereich, Datenbanken beim Finanzamt, bei den Kfz-Meldestellen, beim Katasteramt, steht alles drin, ist alles da und wartet eigentlich nur, abgeholt zu werden. Ob es nun illegal oder legal ist, das ist eine andere Frage. Ich glaube, auf die sollten wir uns auch heute Abend vielleicht noch nicht so konzentrieren, sondern erstmal, was man damit eigentlich machen kann. Das ist also das Erste. Das Zweite, was die Zukunft noch bringen wird, glaube ich, das ist ganz wichtig, das ist eben die intelligente Auswertung dieser Daten und insbesondere die Fusion, die Kombination von Informationen aus verschiedenen Datenbanken. Und ich glaube, da werden wir ja heute einiges an Beispielen hören. Eine weitere wichtige Neuerung, die erst begonnen hat, ist, glaube ich, die ganze Sensorik. Es wird in Zukunft kein Gerät mehr geben, was nicht irgendwo einen Sensor hat, der auch wiederum vernetzt ist. Man nennt das ja mit dem großen Schlagwort wieder Internet der Dinge. Und da werden unendlich viele Daten entstehen, die wiederum irgendwo abgelegt sind. Und das alles zusammen zum Nulltarif, also es ist jetzt übertrieben, zum Nulltarif, aber fast zum Nulltarif im Vergleich zu dem, was man früher dafür an Aufwand treiben musste. Und deshalb sagt man auch gerade bei dieser Sensorik, wird in den nächsten Jahren der am stärksten wachsende Anteil des Elektronikmarktes sein. Steigerungsraten von 30-40% habe ich irgendwo gelesen, erwartet die Industrie in diesem Bereich. Und hier eben verstärkt in Zukunft nicht nur mechanische Sensorik, was heute schon ganz gut entwickelt ist, sondern in Zukunft ganz, ganz stark chemische Sensorik, biologische Sensorik. Beispiele aus der biologischen, wenn Sie sich das nicht so vorstellen können, zum Beispiel die sogenannte Electronic Nose, wo Sie aus der Atemluft die Krankheit, die Sie irgendwo im Körper haben, detektieren können. Solche Dinge werden sicherlich im großen Stile kommen und auch vernetzt sein. Ja, und aufgrund dieser, wie schon gesagt, niedrigen Kosten wird es sehr, sehr viele Anwendungen geben, die uns auch weiterhelfen. Und da hoffe ich, dass wir heute ein paar Beispiele mal einfach bekommen und dafür sensibilisiert werden. Bevor ich an Sie übergebe, Herr Rassmann, vielleicht noch ganz kurz ein paar kritische Anmerkungen zu diesem Thema. Ich glaube, viele von Ihnen kennen mich ja auch persönlich. Ich bin sicherlich Innovationen sehr, sehr aufgeschlossen. sonst könnte ich diesen Job hier nicht machen und würde den nicht vorantreiben. Aber ich muss sagen, bei diesem Szenario, da bin ich mir eigentlich schon ein bisschen bange, was da auf uns zukommt. Da gibt es einmal natürlich das ganze Thema, was Sie zurzeit jeden Tag in der Zeitung lesen können, Missbrauch, Kriminalität, Nutzung von solchen Daten, wobei ich glaube, das ist nur ein Teil, vielleicht sogar das kleinere Problem. Ich glaube, es kommt ein viel größeres Problem auf uns zu, denn es ist, wie wird der Mensch das alles und die Gesellschaft das alles verarbeiten können, was da auf sie zukommt. Wenn heute ein Mensch überfordert ist im Beruf oder auch privat, dann kommt der berühmte Burnout oder wenn es schlimmer wird, wird er schizophren. Was machen wir? Wir schicken ihn in Urlaub oder er geht zur Wellness oder wenn es ganz schlimm wird, zum Psychiater. Hier kommt aber eigentlich der Burnout unserer Gesellschaft auf uns zu. Was immer das ganz genau ist, ich habe es auch nicht definiert, aber man muss sich hier einfach die Fragen stellen, was ist Wellness für die Gesellschaft? Oder wo ist der Psychiater für die Gesellschaft, der das in den Griff bekommt? Wird das die Politik, wird die es schaffen? Ich habe den Eindruck, nach dem, was im Moment passiert, eher nicht, denn selbst das, ich sage nochmal, das einfachere Problem des Missbrauchs bekommt die Politik im Moment zumindest noch nicht in den Griff. Damit will ich es aber belassen und will an Sie übergeben. Wir werden ja nachher dann noch weiter diskutieren.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen und das nicht nur wegen dem Wetter. Ich muss sagen, in Hamburg regnet es leider gerade. Was wir heute mit Ihnen hier vorhaben, ist mal das Thema Big Data so ein bisschen zu beleuchten. Aber davor haben wir noch was anderes vor. Das ist sogar noch um einiges spannender. Und zwar möchte ich einmal mit Ihnen allen eine Reise machen. Und zwar eine Reise in die Zukunft. Wir werden jetzt gleich gemeinsam in das Jahr 2025 reisen. Einige von Ihnen kennen wahrscheinlich Star Trek. Da gibt es so eine kleine Sache, ich brauche genug Energie, um auch in die Zukunft zu kommen und das schaffe ich leider nicht allein. Es ist jetzt auch schon 19 Uhr, deswegen würde ich Sie alle bitten, einmal ganz kurz aufzustehen. Es tut auch nicht weh. Dann gibt es bei Star Trek noch so ein zweites Key-Learning, das heißt, alleine kommen wir nirgendwo hin. Deswegen würde ich Sie einmal bitten, nehmen Sie einmal die Hand von Ihrem Nachbarn. Ich weiß, das ist einigen am Anfang unangenehm, es tut aber auch nicht weh. Und schließen Sie einfach auch gerne zwischen den Rängen, ich mache auch mit. Und dann schließen Sie einfach mal Ihre Augen. Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich vor, wie sieht die Welt im Jahr 2025 aus? Wie sehen Ihre Kunden aus? Wie sieht Friedrichshafen aus? Wie sehen die Daten um Sie herum raus? Schließen Sie einfach die Augen und starten Sie einmal Ihren Traum. Wow, wir haben es geschafft. Sie dürfen sich alle wieder setzen. Wir sind im Jahr 2025. Es ist der 9. April. Einen großen Applaus schon mal für Sie alle, dass Sie das geschafft haben. Und es gibt am Anfang leider eine schlechte Nachricht. Auch in der Zukunft müssen wir immer noch sehr früh aufstehen, 7.10 Uhr. Aber sonst, sage ich Ihnen, wird sich einiges ändern. Denn wir werden nicht mehr von einem Wecker begrüßt in der Zukunft. Wir werden direkt von unserer Kontaktlinse begrüßt. Good morning, Mr. Kane. Good morning, Mr. Kane. Ich kann sofort mein Favorite Audio Tune, also mein Radiosender, abspielen. Hier kann ich meinen Traum speichern in der Zukunft, wenn ich will. Wir sehen, das Ganze ist noch ein bisschen verschwommen alles. Die Kontaktlinse muss sich erst nochmal an uns gewöhnen. Hier kriegen wir nochmal die Tagesinformationen, tatsächlich der 9. April. Und wir schauen aus dem Fenster, Friedrichshafen, 28 Grad, wunderschönes Wetter. Für uns vielleicht noch ein bisschen zu hell. Die ganze Welt wird in der Zukunft transaktiv sein. Wir haben immer eine digitale Wolke um uns herum. Und hier, sehr schön für uns Männer, Objekterkennung, alles was wir in die Hand nehmen, wird sofort von der Kontaktlinse erkannt. Auch für die Frauen natürlich was dabei, hier direkt der Calorie Counter. Die ganze Welt wird, wie gesagt, transaktiv. Also wir können direkt in unserem Umfeld nachbestellen. Alles wird intelligent. Jetzt gehen wir zur Arbeit. Destination Work. Und auch auf der Straße. Und gibt uns immer diese digitale Wolke, wie wir es hier sehen. Und jetzt auf der Straße meine Lieblingsapplikation, Gesichtserkennung. Also ich sehe, was die Leute denken, was sie twittern oder sogar was die Leute von mir wollen. Und das ist immer der Moment, wo ich die schlauen Leute aus den ersten Reihen frage: Was glauben Sie, ist das Ganze mehr Science oder mehr Fiction? Das ist schon mal die richtige Antwort, da gebe ich Ihnen recht. Sie können nichts Falsches sagen. Science, Wissenschaft oder eher Fiktion?
Eine Mischung aus beidem.
Genau, ein Applaus für Sie und natürlich auch einen Preis. Denn an der University of Washington forschen Sie genau an dieser Kontaktlinse schon. Hier sehen wir das. Das ist zum einen der Stromkreis. Das größte Problem ist gerade noch die schnurlose Stromübertragung. Das Ganze könnte dann in der Zukunft so aussehen. Hier sehen wir nochmal das Forschungsteam. Sie sind mittlerweile bei 8 Pixel. At the University of Washington, aber wir kennen das alle. Erst hatten sie ein Pixel, mittlerweile 8, exponentielles Wachstum. In ein paar Jahren haben wir dann vielleicht 100, irgendwann 1000 und irgendwann ist das dann noch realistisch. Hier sehen wir jetzt nochmal die Antenne und der Stromkreis und das LED. Und wenn wir dann in Zukunft zur Innovation Night kommen oder in eine Bar reinkommen, werden alle Leute direkt erkannt, face recognized. Wir bekommen sofort das Facebook-Profil eingeblendet, den YouTube-Channel. Wir kommen so direkt ins Gespräch. Alana. Hey Alana. Alana hat ihren Video-Channel öffentlich gestellt. Ich komme so direkt ins Gespräch mit ihr, wie es ihrem Hund geht. Aber keine Angst, das Ganze funktioniert nicht nur bei Frauen, es funktioniert auch bei Männern. Okay, Sie sind ein bisschen scared. Ich bin auch sehr scared, weil ich nicht möchte, dass die Zukunft so wird. Aber viele Technologien, die wir gerade gesehen haben, sind ja heute schon möglich. Zum Beispiel die Google Glass, die wahrscheinlich 2016 so richtig in den Markt kommen wird. Also es gibt sie ja heute schon. Die ermöglicht ja schon, dass wir diese virtuelle Realität bei uns hier in dem Prisma beziehungsweise in unserer Kontaktlinse oder in unserem Field of View haben. Also Google Glass ist eine Technologie, die heute schon möglich ist und natürlich auch Gesichtserkennung. Wir haben heute mal eine Gesichtserkennung hier mitgebracht, die wir einmal zeigen. Das bin ich. Ich bin 24, nicht ganz, aber das macht das helle Licht, weil das Ganze wird über die Graupartikel in der Haut gemessen. Und ich bin happy, kann aber auch mal hier ein bisschen surprised machen. Oder angry. Na, ich kann nicht angry sein, ist ein gutes Zeichen. Sie lachen, aber das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit mir, sondern auch mit ganz vielen Leuten hier. Okay, es sind alle noch happy. Das ist sehr schön und Sie sind alle Geschäftsführer. Sie können das auch wunderbar bei sich im Büro installieren, um mal zu schauen, wie sind denn die Mitarbeiter drauf, je nachdem, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin. Und solche Daten, die darüber generiert werden, sind natürlich in Zukunft auch wichtig für das Thema Big Data. Face Deals aus den USA zeigt das ganz schön. Und zwar haben Sie eine Kamera installiert vor einer Bar, die die Leute erkennt, die in diese Bar reingehen. Die Leute müssen sich natürlich registrieren dafür. So wurden halt die Kunden direkt angesprochen über Face Recognition, über Gesichtserkennung. Und das Ganze ist jetzt in einer Bar, aber kann man sich natürlich überall vorstellen. Hier sieht man das. Die Bilder werden abgeglichen über Facebook. Es werden meine Likes durchforstet und so bekomme ich quasi das, den Cocktail schon, wenn ich in die Bar reinlaufe. Das ist nur ein Beispiel, aber ich glaube, wir steigen jetzt erstmal richtig in das Thema Big Data ein und dazu bin ich sehr froh, Franzi heute dabei zu haben.
Genau, also unsere Zukunftsreise hat uns ja gerade schon mal ein bisschen in die Realität zurückgeholt. Und ich glaube, das Beispiel hat ganz gut gezeigt, dass halt gerade auch an Orten, wo wir vielleicht gar nicht so davon ausgehen, Daten generiert werden. Also wenn wir in eine Bar gehen, wenn wir shoppen, all das sind Orte, wo man es vielleicht nicht sofort vermutet, aber auch da werden diese Daten gesammelt. Und durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche ist die Datenmenge explosionsartig eigentlich angestiegen. Wir haben ja vorhin schon ganz viel zu dem Thema auch gehört gerade. Wir sprechen von Big Data. Und wir sprechen eigentlich von Big Data im Zusammenhang mit dieser Datenmenge, aber auch in dem Zusammenhang mit der intelligenten Nutzung davon. Und wir wollen jetzt noch mal erst mal ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich Big Data und warum ist es so wichtig? Denn wir glauben, dass es nicht nur wichtig ist für große Unternehmen oder für ITK-Unternehmen, sondern es ist einfach auch wichtig für Mittelständler, für kleine Unternehmen, gerade halt durch dieses Internet of Things, was Sie vorhin erwähnt haben. Wenn man sich das zum Beispiel in der Landwirtschaft vorstellt, dann kann man ja schon sehen, dass wenn Maschinen anfangen miteinander zu kommunizieren, ist da immer ein großes Optimierungspotenzial. Selbst für Firmen, die vielleicht nur wenige Maschinen haben, wenn man diese Sensorik nutzen kann, dann ist da ganz viel Potenzial. Und das betrifft halt nicht nur große Firmen, sondern auch mittelständische und kleine Firmen. Denn über ganz viele Kanäle, ich habe schon gesagt, werden Daten generiert. Eigentlich mit jeder SMS, die wir schreiben, mit jedem Hyperlink, den wir anklicken oder mit jedem Foto, was wir irgendwie auf Facebook hochladen. Oder ich glaube, das macht jeder. Also ich bin hoffnungslos verloren ohne mein Handy, wenn ich irgendwo hinkommen muss. Ich habe gar keinen Orientierungssinn. Das nutzt wirklich jeder fast täglich. Oder auch wenn wir online shoppen oder wenn wir Flugmeilen sammeln. Immer dann, wir generieren Daten, die wir einem großen Datenmeer hinzufügen. Und da kommen wir auch schon zu der ersten Dimension, die eigentlich Big Data charakterisiert. IBM hat vier Dimensionen mal aufgestellt, die eigentlich wirklich so ein bisschen Big Data die Herausforderung herausstellen und aufzeigen, was Big Data eigentlich ausmacht. Und ich glaube, das Beispiel zeigt es einfach sehr deutlich. 6 Billionen Menschen auf der Welt benutzen Mobiltelefone und füttern dieses Datenmeer halt täglich. Und wenn wir mal uns angucken, von diesen Keilschiefertafeln über Papyrus und über die Kassetten und über Disketten, wurden von Beginn der Zeitrechnung von der Menschheit 5 Milliarden Gigabyte an Daten bis 2003 generiert. Und ich würde ganz gerne mal fragen, was glauben Sie denn, heutzutage, wie lange dauert es, diese Datenmenge zu generieren? Nur mal so einen Tipp. Ich war schockiert, als ich das erste Mal gehört habe. Vielleicht Sie direkt. Gibt es doch was zu gewinnen.
Ein Monat?
Ein Monat, sagen Sie. Vielleicht noch jemand anderes? 2 Tage?
Da hinten noch jemand?
Ein Tag? Hat jemand noch mehr zu bieten? Okay, ich glaube, das Trendbuch geht auf jeden Fall am ehesten hier hin. Tut mir leid, wir kriegen noch eine zweite Chance. Denn 2013, eine Stunde ist fast richtig, das sind die Zahlen von 2011. 2013 braucht es nur noch 10 Minuten, diese Datenmenge, die die Menschheit vorher bis 2003 generiert hat, wirklich zu sammeln. Und ich glaube, gerade dieser Unterschied auch von 2011, auch 2013 zeigt halt ganz deutlich, dass wir uns da auch in einer Geschwindigkeit bewegen, die halt wirklich rasant ist. Und bis 2020 wird erwartet, dass wir 43 Trillionen Gigabyte an Daten generiert haben. Ist eine unvorstellbare Zahl. Ich weiß nicht, ob es das viel deutlicher macht, aber wenn man diese Datenmenge auf DVDs speichern würde und diese bis zum Mond stapeln würde, würde das 44 Mal, also man könnte es 44 Mal bis zum Mond stapeln. Das sind Datenmengen, über die wir hier reden. Genau. Die zweite Dimension ist Velocity, was mit dieser Geschwindigkeit, von der ich schon geredet habe, zusammenhängt. Also Big Data wird nicht nur durch die Masse ausgemacht, sondern eine weitere Herausforderung ist vor allem auch, dass diese Daten ständig passieren. Die kommen nicht schubweise, sondern wir haben wirklich eine ständige Zufuhr an Daten. Wenn man sich das vorstellt, ein Auto hat 100 Sensoren, die ständig empfangen, die senden, und das passiert ja nicht, das passiert ja wirklich ständig und kontinuierlich. Und da ist natürlich die große Herausforderung, diese Daten zu speichern, zu sammeln und vor allen Dingen halt auszuwerten. Und wirklich die Tools, die wir gerade haben, kommen mit diesen Datenmengen und vor allem mit dieser Geschwindigkeit gar nicht zurecht. Und dabei würden Unternehmen das helfen, oder ist natürlich der größte Mehrwert, diese Daten wirklich in Echtzeit auszuwerten. Dadurch das zeigt sich auch, dass dieses Thema einfach super wichtig ist. Und bis zum nächsten Jahr, bis 2015, werden um das Thema Big Data 4,4 Millionen Jobs geschaffen. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Zahl, die eher verblüfft. Die dritte Dimension ist Variety. Das habe ich gerade schon angesprochen, durch diese Kanäle, aber durch die unterschiedlichen Quellen, aber auch die unterschiedlichen Formate, haben wir einfach eine große Masse an unterschiedlichen Daten. Und da ist eigentlich die Herausforderung, dass wir sehr viel unstrukturierte Daten haben. Wir haben zum Beispiel YouTube, wir haben die ganzen Social-Media-Kanäle, über die ständig Daten einfließen. Und 80% dieser Daten, die wir mit denen wir zu tun haben, sind unstrukturiert. Also diese sind heterogen, und das macht es halt so schwierig, diese Big-Data-Eng-Lösungen eigentlich umzusetzen. Weil wir das Problem haben, dass wir wirklich starke Lösungen dafür haben müssen, um die Daten zu verstehen und vor allen Dingen, um halt auch daraus zu wissen, welche Daten wir eigentlich nutzen möchten. Und wo wir eigentlich hinwollen, wenn mein Klicker funktioniert, wenn man sich das nochmal so vorstellen möchte, das ist eigentlich das Datenmeer, was wir jetzt haben, ist eher ein kleines Meer. Und wir wollen eigentlich dahin, dass wir diese Daten halt von diesen unstrukturierten Daten einer Struktur verleihen können, da halt Muster erkennen können und vor allen Dingen wirklich die für uns relevanten Informationen rausziehen können. Die letzte, aber auch sehr, sehr wichtige Dimension, die eigentlich eine Herausforderung von Big Data ist, ist the uncertainty of data. Natürlich ist es super wichtig, dass die Daten, die wir nutzen, auch richtig sind. Und wir haben zum Teil Apps, die zum Beispiel Street Bumps, also Schlaglöcher in Straßen messen können. Aber natürlich, also die halt durch die Verbreitung der Menschen, die in dieser Region sich aufhalten, kann man halt herausfinden, wie die Straßenverhältnisse sind. Aber sowas hängt natürlich auch davon ab, wie viele Menschen sich in dieser Region aufhalten. Und dadurch kann das natürlich variieren, ob es nun eine sehr viel befahrene Region ist oder eher nicht. Und das Beispiel zeigt so ein bisschen, dass man halt immer wieder hinterfragen muss und dass halt diese Uncertainty of Data immer besteht. Und das kann natürlich sehr kostenspielig werden. Zum Beispiel in den USA wurde berechnet, dass es 3,1 Trillionen Dollar pro Jahr sind, die eigentlich Kosten, die entstehen dadurch, dass das Big Data halt auf falscher Data, auf schlechten Daten basierte. Und einer von drei Führungskräften, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen aussieht, aber einer von drei Führungskräften vertraut den Daten, die die Firma nutzt, nicht.
Ja, Franzi hat es schon angesprochen, dass wir zurzeit sehr viele Daten generieren und dass in Zukunft auch noch sehr, sehr viele mehr werden. Deswegen ist die Frage natürlich, wo kommen diese ganzen Daten her? Da gibt es vier wichtige Punkte. Eines ist natürlich Technologie und nicht nur das Internet der Dinge, sondern das Internet allgemein, was wir tagtäglich auf der Straße nutzen, auf unserem Smartphone, auf dem Tablet. Denn auch das wird sich in Zukunft ändern, denn es gibt immer neue Technologien, die das Ganze auch verstärken. Das hier ist relativ neu. Also es ist nicht so neu, weil es ByteLight schon eine Weile gemacht hat. Philips ist jetzt darauf eingestiegen. Das ist zum Beispiel Indo-Navigation. Was wir vor ein paar Jahren noch gar nicht machen konnten aus technischen Gründen, ist jetzt möglich. An diesem Beispiel funktioniert das Ganze über LED-Glühbirnen. Also Sie schrauben einfach in Ihrem Laden oder in den Flughafen oder im Museum LED-Glühbirnen anstelle von normalen Glühbirnen rein, und diese können dann über das Licht Daten auf mein Smartphone senden und so Indo-Navigation ermöglichen, weil ja jedes Smartphone eine Frontkamera hat, und sobald ich mein Handy raushole, interagiert diese mit dem Licht. Ich kann dann zum einen natürlich Indo-Navigation, kann meinen Einkaufszettel hochladen, werde dann direkt durch den Edeka durchgeführt, ich kann punktuell dann natürlich auch Angebote rausschicken. Wenn ich jetzt im IKEA zum Beispiel stehe, gut, IKEA hat meistens noch kein WLAN, aber das ändern die auch gerade. Kann ich sehen, okay, ich stehe vor dem Billigregal, bekomme entweder einen Discount, zusätzliche Informationen, habe also einen Mehrwert davon, dass ich das Ganze nutze. Aber natürlich werden dadurch auch eine Menge an Daten generiert, die alle in Realtime ausgewertet werden. Also der Store Manager weiß, wie lange ich mich an welchem Punkt aufgehalten habe, welche Route ich durch den Supermarkt gemacht habe, welche Produkte ich tatsächlich eingekauft habe und auf welche Aktion ich eingesprungen bin. Das ist das erste, das Internet. Ein zweites Punkt ist natürlich das Tracking. Tracking wird auch immer einfacher und so sieht die Stadt der Zukunft vielleicht aus. Das hier ist von Place Meter und zwar tracken sie über Kameras an öffentlichen Plätzen zum Beispiel, lassen sie eine Software drüber laufen, die mir Informationen gibt, wie viele Leute sich gerade in einem Laden befinden, wie viele Leute vor dem Laden vorbeilaufen, trackt natürlich auch die Autos, was dann zum Beispiel für Verkehrssituationen genutzt werden kann, wie viele Autos fahren auf der Straße. Und das ist ganz einfach. Sie denken jetzt, okay, das ist jetzt hier eine fest installierte Kamera. Das Ganze ist von einem alten Smartphone aufgenommen, was an der gegenüberliegenden Straßenseite installiert wurde. Also eine ganz einfache App, die man sich runterladen kann. Also man kann sie jetzt als Beta-Version bekommen, wird aber bald soweit sein, dass jeder Store-Manager zum Beispiel einfach sein altes Smartphone gegenüber auf die Straße stellt und somit den ganzen Traffic trackt. Genau, Tracking ist ein gutes Thema. Wearable Technologies, also Technologien am Körper, die eigentlich 24 Stunden vom Schlaf über alle Aktivitäten, die ich mache, tracken, wie es mir geht, wo ich mich befinde, wie meine Konditionen sind, gerade im Gesundheitsbereich, ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema für die Datengenerierung. Das hier ist ein Beispiel aus Israel. Und zwar ist das ein Helm, der funktioniert, es kommt auf der Luftfahrttechnik, genau. Und zwar funktioniert das Ganze über einen optischen Sensor. Also ich habe nicht mehr diesen nervigen Gurt, der meine Herzfrequenz misst, sondern das Ganze wird über optische Messsensoren getrackt und es werden alle möglichen Vitaldaten in Echtzeit auf mein Smartphone übermittelt und somit natürlich auch dem Datenwert zur Verfügung gestellt. Und das Ganze ist natürlich nicht nur im Helm. Wir alle kennen das mit irgendwelchen Armbändern, Fuelbands und Smartwatches etc. bis hin zu ganzen Anzügen, die mich schon auf der Straße tracken. Genau. Aber Web of Things haben Sie auch schon angesprochen. Franzi hat es auch kurz angesprochen. Auch das ist natürlich zur Datengenerierung und zur Datennutzung immer wichtiger. Denn Japan ist zum Beispiel die erste Stadt, die von dem Big Data Drive von Toyota zum Beispiel Gebrauch macht. Das heißt, der Toyota, der neue, ist mit allen möglichen Sensoren ausgestattet, wie Franz ja auch schon meinte, dass es teilweise bis zu 100 Sensoren in einem Auto sind. Aber diese senden tatsächlich in Echtzeit immer die Informationen an das Verkehrsamt, so dass ich tracken kann, wie sind die Straßen, also habe ich viele Schlaglöcher, wie ist der Verkehr, gibt es viele Pannen, also alle Daten, die dieses Auto generiert, werden übertragen. Dann der letzte Punkt und wahrscheinlich auch der Punkt, wo die meisten denken, ja, ist logisch, ist natürlich soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke werden schon seit einiger Zeit getrackt, aber auch hier geht es natürlich immer schneller. IBM hat zum Beispiel ein Tool, das intelligent ist. Also das Tool agiert quasi schon wie ein Mensch. Es kann Sachen erlernen, es kann Algorithmen erkennen und ist quasi autark und selbstständig und trackt dabei zum einen die geteilten Beiträge, aber natürlich auch einzelne Personen und stellt diese Daten dann der Cloud bzw. dem Big Data Netzwerk zur Verfügung.
Aber ich glaube, was eigentlich noch viel interessanter für alle ist, ist nicht, wie generieren wir die Daten, sondern wie nutzen wir sie eigentlich? Wie können wir die Daten, die gesammelt werden, intelligent nutzen? Und ich habe da auch noch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum einen kann man wirklich ganze Branchen durch Analyse-Tools analysieren lassen, nach bestimmten Zusammenhängen, nach auffälligen Merkmalen. Und hier haben wir einmal ein Beispiel aus dem Gesundheitssektor. Das ist IASTI, eine Software, die halt wirklich zur Krebsvorsorge genutzt wurde, aber auch auf andere Branchen übertragen werden kann.
Introducing IASTI Iris, the world's first insight discovery solution that uses large-scale machine learning with topological data analysis to automatically find answers to questions you didn't know to ask. Let's see Iris in action. From a public breast cancer data set available to thousands of scientists over the last decade, Iris discovered hidden insights in less than 5 minutes. Once loaded into Iris, all of the data is processed through machine learning algorithms, and then a topological network is generated. This visualization shows a distinct pattern in the data connected to those who survived and those who did not. Iris discovered a correlation on the genetic level with those patients who survived. We begin to
Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist halt, dass es auch nicht nur darum geht, diese Zusammenhänge zu analysieren, aber sie auch zu visualisieren. Dass man halt wirklich diese Zusammenhänge deutlich macht und wirklich auch verständlich. Aber das geht auch nicht nur auf Branchen bezogen, sondern natürlich kann man auch seine persönlichen, individuellen Daten auswerten lassen. Und da haben wir noch ein Beispiel aus dem Gesundheitssektor. Und zwar kann man, wie wir vorhin schon mit, gesehen haben, der Fahrradhelm, der unsere biometrischen Daten misst. Diese Daten, da gibt es ja noch ganz viele andere von Smartwatches, halt diese ganzen Wearable Technologies. Diese Daten nutzt diese Plattform und verbindet sie mit den eigenen Tagesabläufen, mit den Gewohnheiten und lässt diese auswerten von professionellen Teams und gibt einem dann Empfehlungen. Also das ist dann der nächste Schritt. Wir nutzen es so intelligent, dass wir halt persönliche Empfehlungen aussprechen
können. With RevUp, you can be empowered with the latest digital health tools to help you predict, prevent and reverse your chronic disease risks. During a digital evaluation, we gather useful information that will define your personalized health program. You can send in your blood tests, and depending on the program, you may also
wirklich nicht nur eine App, die wo man irgendwas eingibt, sondern wirklich wo man seine Blutproben halt einschicken kann und dann aber wirklich ernsthafte Auswertung bekommt und halt diese Empfehlungen auf den eigenen Daten basieren.
What do you like to do for exercise? What are your nutritional habits? RevUp then provides you a personalized program based on your unique goals, risk factors and preferences.
Genau, personalized ist das Schlagwort. Aber wir können natürlich, es muss nicht nur um die Person gehen, sondern ich glaube, wer von Ihnen hat schon einen smarten Mieter bei sich zu Hause? Keiner? Das ist was natürlich total im Kommen ist, dass wir das halt auch auf das Häusliche übertragen, von Apps, die erkennen können, wann ich nach Hause komme und schon die Heizung anstellen, die sich an die Gewohnheiten anpassen. Und dadurch ist das natürlich auch ganz großes Optimierungs- und vor allem Kosteneinsparpotenzial. Und da haben wir auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Das nennt sich Weebee und das ist auch eine Plattform, über die halt die eigenen Gewohnheiten getrackt werden können und dadurch wirklich das Home zum Smart Home wird.
Introducing Weebee, a new affordable system that changes the way you interact with your daily objects while making your spaces learn from you. Sometimes there's simply no way to keep track of everything. Did I lock the door? Did I shut the coffee maker?
Gibt dir Warnung,
what if you can take control over your home appliances from anywhere? Lighting, TV, audio system. Everything can be programmed to work automatically according to your needs, schedules and preferences.
Alles auf deine eigenen Bedürfnisse eingestellt.
And give you suggestions specifically tailored for you to make your daily life more efficient.
Das zeigt auch nochmal, dass man wirklich diese Daten nutzen kann, um sein Leben zu optimieren, um es effektiver zu machen. Und ich glaube, das ist halt wirklich dann der große Nutzen für die Person, die die Plattform benutzt oder die Applikation.
Boss will learn from your daily activities and suggest actions specifically tailored for you to make your life easier and more efficient.
Das war meine oder dein. Wir gehen mal schnell zurück.
Genau, jetzt sehen Sie hier auch mal...
Auch für uns funktioniert die Technik nicht immer einwandfrei.
Jetzt sehen Sie auch unser innovatives Tool namens PowerPoint.
Entschuldigung. Aber genau, man kann halt, das hatte ich vorhin am Anfang auch schon mal gesagt, es geht natürlich darum, heterogene Daten zu benutzen. Man benutzt nicht nur die Daten, die persönlichen Daten, sondern man kann auch auf öffentliche Daten zugreifen. Und das ist halt ein weiteres Beispiel von Autogrid, das zur effektiveren Nutzung von Stromnetzen erfunden wurde. Das wirklich öffentliche, das ist eine Plattform, auf der private und öffentliche Daten gespeichert werden und darüber dann halt von diesen unterschiedlichen Daten kann jeder darauf zugreifen, der sich da anmeldet, und das wird über die Smart Meter im Haus gemessen und die natürlich auch kontinuierlich dann Signale weitersenden, und dadurch kommt es halt zu dieser Optimierung, und das ist halt was, wo man ja hin möchte, wenn man die Big Data die Daten nutzt. Und ich habe auch nochmal, ich glaube, im Hintergrund stehen ja immer wirklich die Technologien. Und ich fand das Zitat von der CEO von IBM da ganz passend, weil wir uns in so einer Evolution eigentlich befinden. Am Anfang Computers counted. Computer haben gezählt. Das war alles, was die Computer konnten. Jetzt sind sie so programmiert, dass sie halt wirklich performen können und wirklich richtige Aufgaben erfüllen können. Aber was eigentlich uns in der nächsten Ära erwartet und wo wir auch schon erste Anfänge gemacht haben, ist, dass sie selber lernen können. Sie können selber sich Fähigkeiten beibringen. Und da sind wir auch schon, da darf eigentlich Watson nicht fehlen von IBM. Das ist in diesem Fall ein Case, den wir mitgebracht haben, der ganz aktuell ist, dass nämlich IBM diesen Supercomputer Watson, kennen Sie den alle? Das ist, der ist so intelligent, dass er eine amerikanische Quiz-Sendung gegen Menschen gewonnen hat, Jeopardy. Und an diesem Computer, nur als kleine Zahl, arbeiten zum Beispiel 2000 Menschen nur an dieser Abteilung um Watson. Bei IBM sind 2000 Menschen angestellt. Und was IBM jetzt gemacht hat, ist, diese Daten, die dieser Computer generiert und gesammelt hat und intelligent nutzt, Drittanbietern zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich super für vor allen Dingen auch für Serviceleister, weil dieser Computer erkennt menschliche Sprache, und das kann man natürlich auch direkten Kundenkontakt nutzen und diesen Computer in Interaktion mit den Kunden treten lassen. Und ich glaube, da sind wir schon an einer ganz, ganz hohen Stufe, wie man diese Daten wirklich intelligent nutzen kann.
Genau, und intelligente Services habe ich noch ein paar mitgebracht. Einer meiner liebsten ist Social Seating von KLM. Kennt das jemand? Einmal Hand hoch. 1, 2, 3, 4, perfekt. Und zwar kann ich da mein soziales Netzwerk nutzen, um mich in einem Flugzeug einzuchecken. Wir alle kennen das. Wir stehen am Flughafen, steigen dann ins Flugzeug ein und haben dann natürlich wieder den dicken Deutschen nach Bier riechen. Den Menschen neben uns sitzen. Das kann in Zukunft anders sein, denn mit Social Seating checken wir quasi sozial ein. Das hier kennen wir alle, vielleicht nicht ganz so schlimm. Malaysia Air hat das mittlerweile auch gemacht, und so kann ich hier schauen. Zum einen natürlich, mit wem möchte ich mich am liebsten unterhalten, mit wem habe ich die meisten Interessen, also die Interessen werden am Anfang abgeglichen. Gut, die Interessen von Männern sehen wir hier auch ganz klar. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie man Daten intelligent nutzen kann. Oder hier McDonald's. Also hier in Deutschland ist es nicht ganz so schlimm. Wir essen bei McDonald's, kümmern uns nicht so sehr, wo denn die ganzen Fleischsorten, Gemüsesorten auch wirklich herkommen. Aber in Österreich oder auch in Australien ist das ein sehr sensibles Thema. Und da hat sich McDonald's gedacht, okay, wir haben so viele Daten, warum können wir die Daten nicht einfach nutzen, um etwas Transparenz zu schaffen, weil Transparenz in Zukunft für die Unternehmen natürlich auch ein sehr wichtiges Thema ist. Da haben wir eine App gemacht, die nennt sich Track My Macis, und haben verschiedene Technologien genutzt, dass ich meinen Burger quasi bis zur Kuh nachverfolgen kann. Das Ganze haben sie dann auch sehr schön dargestellt über Augmented Reality. Also ich muss nur mein Smartphone über meinen Burger halten und bekomme dann die Information. Aber das Spannende ist, wie sie das gemacht haben. Zum einen haben sie GPS genutzt, also sie wissen automatisch, in welcher Filiale ich sitze. Dann Time, also Echtzeit-Tracking. Sie wissen, um wie viel Uhr ich da sitze und können dann in ihrem Datensystem im Hintergrund sehen, woher das Fleisch kommt, von welchen Lieferanten, von welchem Hof es angeliefert wurde, und stellen dann hier da die verschiedenen Zutaten auf dem Burger, und ich kann alles tracken, aus welcher Sparte mein Käse kommt, von wann mein Käse ist, und natürlich wird das Ganze dann auch etwas schön dargestellt, wie wir hier sehen. Also wir haben den ganzen Bauernhof dann auf dem Tisch quasi. Aber auch im normalen Servicebereich spielt Big Data natürlich eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben hier ein iPhone? Doch einige. Wer ist mit seinem Akku zufrieden? Genau. Ich nehme ich auch nicht. Und normalerweise gehen wir dann in den Laden und sagen, hier, ich bin mit meinem Akku absolut nicht zufrieden. Das wird sich durch Big Data in Zukunft auch ändern, denn hier von Carrier IQ, die werden in Zukunft bei Ihnen anrufen und sagen, Herr Rassmann, Sie sind mit Ihrem Akku nicht zufrieden, ohne dass ich mich bei Ihnen gemeldet habe. Denn man muss sich am Anfang einmal bei Care IQ registrieren.
This is Sam's
und tracken alle Daten von meinem Smartphone.
Is too short.
Hier sehen wir das Beispiel mit dem Akku.
He calls customer service for help. Fortunately, when Sam bought his device, he gave permission for the Carrier IQ application pre-installed on his phone to be used on behalf of his mobile operator. With the user's permission, the Carrier IQ application gathers metrics from multiple devices, including Sam's smartphone. It then collects and aggregates that information and pushes it up to its mobile service intelligence platform. The data from millions of devices is then analyzed using inference engines and other expertise to produce key performance indicators and deliver real insight into user experience. So when a customer calls with a performance issue, the customer care agent can use IQ Care
dann alle Daten über mein Handy, über Akkulaufzeit, über Empfang, KPIs über Qualität. Und das ist natürlich zum einen für mich spannend, aber ist natürlich auch spannend, weil mehrere Leute ja Handys benutzen. Und zum Beispiel, wenn ich eine schlechte Sprachqualität habe, sieht der Operator quasi auch, okay, es geht nicht nur mir so, also es liegt nicht an meinem Device, sondern dann im Endeffekt an meinem Netzanbieter, also dass ich einen schlechten Empfang habe, und kann dann direkt die Probleme quasi auf den Netzanbieter abwälzen. Anderes Thema ist iBeacons, kennen vielleicht auch einige. Das sind diese kleinen Dinge, die Sie in Zukunft wahrscheinlich häufiger sehen werden. Und zwar, was ist iBeacon? iBeacon ist eigentlich auch nur ein Tool, das uns trackt. Ganz am Anfang war mal der QR-Code, dann kam NFC, alle haben es nicht so ganz geschafft. iBeacon funktioniert mit Bluetooth 4.0, also ein Bluetooth, das sehr wenig Energie verbraucht. Also wenn wir ein iPhone 5 haben zum Beispiel, ist dieses schon Bluetooth 4 fähig. Und so werden die Stores vielleicht in Zukunft alle ausgestattet sein, dass wenn ich mit meinem Handy ankomme, werde ich sofort getrackt über Bluetooth und natürlich erkannt. Ich werde direkt persönlich begrüßt. Er weiß meine Vorlieben. Heute Abend ist ein Basketballspiel. Er schlägt mir direkt Klamotten vor. Ich habe auch ein interaktives Schaufenster. Sprich, ich kann mir die Klamotten aussuchen, gestalten, kann die ganze dann natürlich Omnichannel-Commerce-mäßig in meinen Warenkorb reinschieben und dann direkt zu Hause kaufen. Das Ganze funktioniert natürlich auch wieder in Museen, in Flughäfen, überall werden wir in Zukunft vernetzt sein. Ein anderes Beispiel ist Dynamic Pricing, das heißt, dass auch die Preisdynamik in Zukunft dadurch sehr bestimmt wird. Das hier ist von Stables in den USA, wird dort auch schon praktiziert, in Deutschland wahrscheinlich noch sehr schwer mit dem Datenschutz. Und zwar werden hier die Preise unterschiedlich bewertet. Sprich, wenn ich weit von einem Stables-Markt weg wohne, zahle ich online um einiges weniger, als wenn ich jetzt direkt davor wohne. Also Hier werden verschiedene Parameter berücksichtigt. Zum einen, wo der Konkurrent sitzt. Also ich werde getrackt, wo ich mich befinde, wo der nächste Konkurrent ist. Und da auf diese Weise wird mir der Preis vorgeschlagen. Dann geht es auch um Wohngebiete. Also Wohngebiete mit einem geringeren Einkommen haben auch automatisch einen geringeren Preis auf Stables Online. Oder wenn ich dicht an einem Stables-Markt wohne, sind meine Online-Preise natürlich am höchsten. Das Spannende dabei ist, dass zum einen diese ganzen Daten genutzt werden, aber die Preise auch wirklich signifikant einen Unterschied haben. Also 10 Meilen sind, glaube ich, so 16 Kilometer, kann der Preis schon um 8% variieren. Ja, das war jetzt so der erste Teil Big Data, wie man es anwenden kann. Big Data muss in Zukunft smart werden, Smart Data, also smarte Anwendungen hervorrufen, denn es bringt nichts, tausende von unnützen Daten irgendwo gespeichert zu haben. Das Schlimmste ist, möglichst noch dezentral irgendwo in einzelnen Abteilungen gespeichert zu haben. Man muss Daten zentral speichern, zentral nutzen und sie natürlich auch smart umsetzen, weil sonst bringt das Ganze gar nichts.
Leipzig Hauptbahnhof, Abfahrt 14:42 Uhr. Während wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 25 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung.
Ich glaube, dieses Bild kennen Sie alle. Deutsche Bahn öfters mal ein Chaos, hauptsächlich zur Weihnachtszeit. Jetzt fragen Sie sich, okay, was hat das Ganze jetzt mit Big Data zu tun? Das ist der nächste Schritt von Big Data, denn es geht hin von diesem Echtzeitinformationen, Echtzeitwerbung zu schicken, hin zu Predictive, also Predictive Analytics oder Predictive Intelligence. Sprich, in Zukunft sollte die Bahn schon so weit sein, über die ganzen Systeme zu wissen, dass der Zug Verspätung hat und also das bis hin zu 30 Tagen im Voraus quasi Ersatz zu schicken. Das Ganze wird dann auch sein, dass wir in Zukunft keine Rückrufaktionen von Autos mehr haben, denn die ganze Produktionsstraße ist intelligent und denkt voraus. Das ist so das wichtigste Zukunftsthema, was Big Data angibt. Auch hier gibt es schon einige Anwendungen, wie auch hier von IBM in Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen. Das ist eine Software, die erneuerbare Energien quasi trackt und vorhersagen 15 Minuten bis zu 30 Tagen auch im Vorhinein sagt, okay, in 30 Tagen sind die Umstände so, das Wetter so und so, der Stromverbrauch so und so, stellen wir uns darauf ein, dass wir einen anderen Energieverbrauch haben, dass wir heute vielleicht schon Energien speichern für in 30 Tagen und so einen Nutzen aus Predictive Intelligence ziehen. So werden natürlich die ganzen Kohlekraftwerke und sowas haben dann nicht diese Leerlaufzeiten, dass sie einspringen müssen, um in irgendwelchen Notfällen dann quasi Strom zu liefern. Aber auch hier in der Medienlandschaft gibt es, das hier ist eine App, Blab heißt sie, die Predictive Intelligence vorweist, und zwar scannt sie am Tag 60 Millionen
to be influential, they have to understand what's important to consumers right now.
60 Millionen Informationen über den durch das ganze Web und gibt so Echtzeit-Themen an, aber berechnet die auch in die Zukunft. Also welche Themen sind morgen, übermorgen, ich glaube bis hin zu 3 Tagen interessant.
With Blab, you don't just monitor the conversation, you predict where it's going before it gets there. Seriously. And we're not talking random guesses here. Using 50,000 news and social media sources, including more than 60 million posts per day from sites like Twitter, Facebook, YouTube, and Tumblr, Blab organizes billions of real-time conversations into conversation clusters.
Wir werden auch verschiedene Software benutzen, wie Sprachanalyse, Spracherkennung.
Our servers analyze more than 1.3
und so kann ich über Blab schnell entscheiden, welche Themen ich in den nächsten Tagen spiele, welche Themen für meine Kunden interessant sind. Und Kunden ist ein guter Stichpunkt, denn es geht auch schon so weit, dass es Softwareanbieter gibt, die mir sagen, wer ist denn mein Kunde von morgen? Das hier ist von Sale Predict. Und die durchforsten auch verschiedene Netzwerke, aber natürlich auch Webseiten. Also sprich, wenn Sie eine neue Strategie auf Ihrer Webseite angeben, dann klingeln bei einen anderen Firmen die Alarmglocken und sagen, okay, das könnte mein Kunde der Zukunft sein, beziehungsweise berechnet die Wahrscheinlichkeit, wie stark beziehungsweise wie interessant sie für denjenigen sind und gibt ihnen dann ein Ranking ihrer zukünftigen Kunden. So, wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, es war jetzt auch ganz schön viel. Ich sage Ihnen eins, Sie müssen keine Angst haben, denn wir haben ja, wie Herr Neff schon gesagt hat, die ganzen Politiker, unsere Regierung, die kennen sich alle damit bestens aus. Und schauen wir doch einfach mal, was Sie zu dem Thema zu sagen haben.
Google beschäftigt uns viele Stunden am Tage. Das Wort googeln ist sozusagen fast ein deutsches Wort geworden und steht seit 2004 im Duden.
In welcher Form setzt die CDU auf die neuen Medien?
Die Medien sind nun mal einfach zunächst nur ein Transportmittel.
Das Internet ist heute schon Kommunikationsmittel Nummer 1, Chat, Social Media und so weiter. Aber das Fax stirbt langsam aus. Was wird die CDU dagegen unternehmen?
Ja, ob das Fax nun ausstirbt, weiß ich nicht. Aber die Entwicklung geht zum Internet. E-Mails sind an der Tagesordnung.
Wissen Sie, ob bei Frau Dr. Merkel das neue Wahlprogramm schon installiert wurde?
Das weiß ich nicht.
Angenommen, das Internet ist voll, wo sollen die Daten dann zwischengelagert werden?
Sie fragen mich jetzt aber auch ganz schwierige Fragen. Wie das jetzt im Einzelnen von Unternehmen zu regeln ist, weiß ich nicht. Ich bin sicher, dass Google zum Beispiel als eine der größten Firmen ein Konzept hat, wie mit den Daten umzugehen ist. Ich weiß nicht, wann das Internet voll ist. Ich kann das auch so gar nicht beantworten. Im Augenblick stellt sich die Frage nicht.
Ja, okay, lassen wir das lieber. Wir bedanken uns recht herzlich. Ich hoffe, Ihnen hat die kleine Reise in die Zukunft gefallen. Als Trendforscher sage ich natürlich immer zum Schluss, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft, Ihre persönliche Zukunft, Ihre geschäftliche Zukunft. Danke auch an Franzi und noch einen regen Austausch und einen schönen Abend. Dankeschön.